Lieber Hans Thomas und verehrte Anwesende, im Zusammenhang unseres Themas heißt es, die Frage ist aufgetaucht, ob der Begriff Person eigentlich jetzt nicht im juristischen Sinne, aber im Sinne einer Beschreibung der Postmoderne noch trägt. Das heißt ganz deutlich, und das werde ich gleich zeigen, wird der Begriff Subjekt erschüttert. Subjekt gilt als ein Terminus, der für die Spätmoderne nicht mehr tragend ist, weil sich die Subjektivität ja an einer Identität festmacht. Und was ich jetzt gleich darstelle, ist das, was wir unter dem Begriff einer fließenden Identität sehen müssen. Das heißt, es gibt nicht eine Einheitlichkeit, eine Identität, die ich mit mir trage, sondern etwas, was ich je nach Konstrukt ändere. Es ist also eine Frage, die zunächst mal noch juristisch offen bleibt, ob mit der Zerstörung des Subjektes, die angedacht wird, auch eine Zerstörung der Person ansteht. Aber das ist etwas, was wir im Anschluss dann auch darüber sprechen können. Ich möchte zunächst mal eine Darstellung geben, nämlich die Genese eines Begriffs, also woher kommt der Begriff Gender. Ich setze gleich hinzu, aus einer Philosophie der Neuzeit. Ich halte sie nicht für besonders neu, sondern eigentlich nur eine Aufgipfelung vorheriger Prozesse, was nicht heißt, dass sie nicht auch gefährlich ist. Ich möchte das dann anhand von Judith Butler kennzeichnen. Es gibt ganz andere Theoretikerinnen, aber das ist sicher die entscheidende. Ich werde daran eine Kritik anschließen, zunächst mal philosophisch, also Butler mit ihrem eigenen Selbstwiderspruch auch konfrontieren. Und dann möchte ich auch noch eine religionsphilosophische Deutung geben. Das heißt, ich möchte dann auch positiv versuchen, ein Gegenmodell zu entwickeln. Und das bedeutet nämlich, das Korn Wahrheit oder das Korn des Anspruchs, der drin ist, muss ja natürlich auch einmal herausgeschält werden, aber müsste im Grunde völlig anders angesetzt werden, um dann Wirklichkeit zu werden. Also ich beginne mit dem Gender, mit der Gendergenese. Ich baue eine doppelte Überlegung auf. Die Gendertheorie hat eigentlich keinen feministischen Akzent mehr. Wir sind hier in einem Postfeminismus, weil genau das Thema Frau und Mann eigentlich weggleitet. Ich möchte aber dennoch zwei Optionen vorwegschicken, nämlich dass es in der bisherigen Entwicklung der Feminismen meistens auch gar nicht bewusst relativ kontroverse Positionen gibt, während der Postfeminismus das beides nun abräumt. Also die erste, die Kurzthese von Simone de Beauvoir, 1949, Le Deuxième Sexe, die Kurzthese des Egalitätsfeminismus, bitte mal behalten, damit man überhaupt in diesem Wust deutlicher sieht. Zusammengefasst muss man sagen, Frau muss Mann werden, um Mensch zu sein. Das ist eigentlich der Inhalt. Also in dem Sinne ist die Menschlichkeit nicht eine, die die Frau unmittelbar hat, sondern sie sollte sich zunächst mal maskulinisieren. Das ist übrigens der Punkt, an dem Beauvoir heute auch sehr intensiv kritisiert wird. Die zweite Richtung ist der sogenannte Differenzfeminismus, meistens gar nicht bewusst, dass es das auch gibt. Ich möchte hier die Belgierin nennen, Luce Irigaray, die selber auch aus dem Konstruktivismus kommt, vor allem die Generation nach Beauvoir. Dort heißt die These, Frau soll Frau werden, um Mensch zu sein. Also es ist natürlich eine plakative Gegenüberstellung und dann ist nochmal die Frage, was ist dann Frau sein? Ist auch nicht ganz klar, macht nichts. In diesen Richtungsstreit hat sich nun die postfeministische Aufhebung von Frau sein eingeschaltet. Also beide Theorien sind überhaupt obsolet, nämlich es gäbe gar kein biologisches Geschlecht. Sex wäre ja Biologie. Nur noch ein sozial und kulturell zugeschriebenes Geschlecht und das heißt eben Gender. Ich werde nachher noch unterscheiden, eine weiche Gender-Theorie, mit der wir meistens umgehen und dem eigentlich harten Kern, um den es hier geht. Und werde auch fragen, wie sich der weiche und der harte Begriff voneinander scheiden. Aber die harte These, radikal dekonstruktivistisch, es gibt nicht Frau und Mann, das ist eine ideologische Festlegung, sondern es gibt ein Spielen, ein Navigieren, Gender-Nauting heißt das, also zwischen neuen Deutungen, die wir gleich vorstellen. Ich gehe aber noch mal einen Moment zurück zu Beauvoir. Was ist der Punkt, der heute an Beauvoir angegriffen wird? Eigentlich der übergangene Leib. Das heißt, bei Beauvoir war noch das Problem, ich darf das gleich zitieren, der Leib wird zu einem trägen und der Materie verhafteten Körper. Er wird bei Beauvoir zum bloßen Instrument und Werkzeug, das der Realisierung geistiger Entwürfe besser mit männlichem Leib dient, so müsste man Beauvoir wohl verstehen, weniger gut mit weiblichem Leib. Also das ist der eigentliche Einwand gegen Beauvoir, vor allem in der Enkelinnengeneration, dass sie eigentlich Frau sein diskriminiert hat und den weiblichen Leib sogar sehr deutlich abwertet. In dem Sinne wird die Kritik jetzt auch postmodern vorgeschoben, nämlich dass Leib und Geschlechtlichkeit im Grunde genommen überhaupt keine Bedeutung haben. Also sofern ich mit Beauvoir immer noch dran bin, gewissermaßen meine eigentliche Leiblichkeit nun männlich zu stilisieren, ist eigentlich noch gar nichts gewonnen. Vielmehr muss die Kritik nun tiefer greifen und das ist genau das, was Butler macht. Interessanterweise hat schon Sigmund Freud die Differenz der Geschlechter bezweifelt. Er hat es noch nicht ausgeführt, aber er hat sozusagen so Gedankensplitter auch gesagt. Eine berühmte Formulierung, wer den Schleier des Weiblichen lüftet, trifft auf das Nichts des Unterschieds. Ich empfehle noch einmal Schillers Ballade zu lesen, der Jüngling von Sais, der sich ja im Tempel der großen Muttergöttin einschließen lässt, um endlich das Geheimnis des Weiblichen zu lüften und am Morgen tot auf dem Boden gefunden wird. Man weiß nicht, was er gesehen hat. Bei Freud hat er nichts gesehen und ist also von dem Nichts sozusagen zusammengebrochen. Wenn Simone de Beauvoir noch strukturelle Fragen zuließ, nämlich wie wird man eine Frau, das ist schon nicht mehr die Frage, was ist eine Frau, so ist heute in der postfeministischen Dekonstruktion neu, dass diese Frage sowieso blödsinnig ist. Sexualität ist eben nicht mehr gegeben, sondern konstruiert. Biologische Vorgaben sind nicht definitiv und sind überhaupt auch gar nicht angefragt. Und jetzt kommt der berühmte Begriff des Rollenspiels. Das heißt, soweit wir glauben oder annehmen, ontologisch in der klassischen Geschlechteranthropologie über Genetik uns zu definieren, XX-Chromosom oder XY-Chromosom, so ist das auch bei Butler dann nicht bestritten. Ich stelle sie gleich noch im Einzelnen vor. Aber die Deutung, die Hermeneutik dieser Genetik ist selbst nur ein Konstrukt versteckter phallogozentrischer Macht. Also die Hermeneutik wird über Phallus und Logos vollzogen. Das ist der Ausdruck, den Judith Butler nimmt. Und deswegen räumen wir mal diese Interpretation von Biologie überhaupt weg. Biologie spielt gar keine Rolle mehr. Es ist zunächst einmal, Biologie hat sozusagen überhaupt von sich her keinen Aussagewert, sondern muss interpretiert werden. Und die bisherige Interpretation ist eine Machtinterpretation. Ich komme damit zu Judith Butler. Ich habe den Vorspruch deswegen gesetzt, damit man einmal sich klar macht, dass natürlich klassische Weisen des Feminismus damit auch abserviert sind. Der Feminismus kämpft für etwas, was es nicht gibt, so müsste man eigentlich sagen. Das wird auch gleich ein Einwand, den ich bei der Kritik noch gebe, dass wir damit natürlich auch eine Frauenpolitik abserviert haben. Also es gibt eigentlich keine Politik mehr für eine bestimmte Lobbygruppe, die sich Frau nennt. Das ist eigentlich so nicht mehr drin. Wer ist Judith Butler? Sie ist Jahrgang 1956, ist übrigens aus der Generation der Holocaust-Überlebenden und es ist noch nicht untersucht, aber eine erkenntnisleitende Frage, dass viele Theoretikerinnen aus dieser Herkunft, also Post-Holocaust-Überlebende, natürlich nichtgläubige Jüdinnen auch sind, die aber in einer unerhörten Schärfe sich mit diesem Thema befassen. Judith Butler gehört dazu. Sie ist Professorin für Rhetorik in Berkeley. Und ein Teil ihres Erfolges liegt übrigens in ihrem enormen rhetorischen Geschick. Sie tritt immer wieder in Berlin auf, spricht sehr gut Deutsch, ihre Herkunft ist zum Teil deutsch, und spielt mit ungeheuer geschickt, auch mit Darstellungen, und der Applaus ist immer sehr, sehr groß. Zuweilen hat man aber auch den Eindruck, dass sie sehr viel klüger ist als ihr Publikum. Also die Begeisterung für sie in Berlin scheint immer enorm zu sein. Ich habe noch nie teilgenommen, aber die Berichte. Und sie ironisiert zum Teil auch sich selber. Also sie ist nicht steif, gar nicht. Sie ist auch nicht eisern. Also es ist überhaupt die Frage, ob in diesem spielerischen Entwurf nicht selber auch ein Stück Ironie steckt. Ihr berühmtes Werk Gender Trouble 1971, dann gleich 1990 und gleich auf Deutsch Das Unbehagen der Geschlechter, also Anspielung auf Sigmund Freud, Unbehagen an der Kultur, ist dann gleich ein Jahr später bei Suhrkamp erschienen. Sie hat übrigens mittlerweile eine kleine Entwicklung, aber die lasse ich im Moment mal weg. Gender Trouble ist die Bibel einer bestimmten Generation gewesen, übrigens Violett, gebunden, die violette Bibel. Butler hat einen Widerspruch in der bisherigen feministischen Argumentation herausgearbeitet und das ist schon interessant. Auf der einen Seite, und da greift sie eben auch Beauvoir an, wird die biologische Unhintergehbarkeit der Genetik bei Beauvoir zum Beispiel nicht bestritten. Also Geschlecht ist zunächst mal determiniert durch Biologie. Auf der anderen Seite sei aber beständig versucht worden, die soziale Deutung und damit den kritischen Diskurs zu verändern. Aber solange ich sozusagen in der Bastion stehe, dass Genetik unhintergehbar ist, kann ich diese Bastion einfach nicht mehr bearbeiten. Und das sieht sie als Widerspruch, nämlich in der Weise, dass es überhaupt keinen natürlichen Körper als solchen gibt. Warum nicht? Weil alles, was der Mensch ist, beschreibt, womit er lebt, selbstverständlich der Sprache und der Deutung bedarf. Kultur prinzipiell ist genau sprachliche Bearbeitung von Natur. Das ist ein kluger Einwand. Es genügt also gar nicht zu sagen, dass wir einfach genetisch damit determiniert sind. Butler hat hier die völlig richtige Beobachtung, dass alles, was Geschlecht antritt, zunächst einmal eine sprachliche Bearbeitung hat und radikalisiert gesehen sogar wir eigentlich niemals auf pure Natur treffen, sondern immer nur auf kultivierte Natur. Und genau über dieser kultivierten Schiene sei heute ein offen pluralistisches Geschlecht zu inszenieren. Das heißt, jetzt nochmal auf das Subjekt zu kommen, es gibt nicht einen subjektiven Träger eines Geschlechtes, sondern das Subjekt selbst definiert sich erst und kann sich eben auch mehrfach geschlechtsbezogen definieren. Auch Biologie ist Kultur, das sind also ganz scharfe Positionen. Wir sind nicht einfach hier nur vorhanden im Sinne eines Tieres, das seine Umwelt vorfindet, sondern was wir tun, was wir sind, wird interpretiert. Und deswegen gibt es nicht einfach hier nur eine blanke und naive Biologie. Ich zitiere mal jemand anderen, weil nämlich Jane Flax, ganz konzentriert. Die postmodernen Denker möchten alle essentialistischen Auffassungen, alle Wesensauffassungen des Menschen oder der Natur zerstören. Tatsächlich, sagt Flax, ist der Mensch ein gesellschaftliches, ein geschichtliches und sprachliches Artefakt. Er ist im Gewebe der fiktiven Bedeutung gefangen, in der Kette der Bezeichnungen, in der das Subjekt nur eine Position in der Sprache darstellt. Man merkt schon, es geht übrigens auch hier gegen Kant. Also die Aufklärung ist hier übrigens auch prämodern. Das ist ein interessanter Punkt. Die Aufklärung selber ist nicht Ziel, ist sozusagen zwar Vorarbeit, aber Butler ist nicht aufklärerisch. Die Rede von der Vernunft ist selbst ein Produkt einer Aufklärung, die man eigentlich nicht mehr will. Das heißt, die Aufklärung ist selbst noch viel zu intensiv gefangen in Vorstellungen eines identischen Subjektes. Damit ist also überhaupt noch nicht in der Entflechtung des Subjektes, sondern hängt selbst noch metaphysischen Komponenten an. Eine Komponente heißt Vernunft, in der Vernunft sind wir alle gleich, eine andere heißt in dem Sinne eben einfach Aufklärung selbst ist eine große Erzählung, das wird auch abgewiesen. Also wir kommen jetzt in einen radikalen Abbau auch der Moderne. Und damit möchte ich das jetzt deutlicher ausführen, damit es verständlich wird. Was heißt, dass das Geschlecht semantisch konstruiert ist? Es heißt auf keinen Fall, dass es nicht etwas gibt, was geboren wird. Also wir müssen schon an der Basis anfangen, selbstverständlich. Auch Butler würde sagen, es gibt Menschen, die über XX mit XX-Chromosomen geboren sind, andere mit XY. Das ist ja sinnlos, das zu leugnen. Aber es bedeutet nichts. Es bedeutet nichts. Das heißt, jetzt erst kommt eine Interpretation, die dieses Faktum in eine Bedeutung hebt. Alles Wirkliche ist durch Erkennen und Sprechen vermittelt, auch mein eigener Körper. Normativität kommt niemals aus der Natur. Also die Natur selber gibt keine Normativität vor, damit sind wir natürlich mit einer Anfrage in das Naturrecht. Sondern die Rede von Mann und Frau im Blick auf den Körper hat eine verdeckte Normativität, die einzig aus der Kultur stammt. Und wenn wir Kultur ändern, dann wird auch die Rede über den Körper anders. Wer spricht über das Geschlecht? Bisher die heterosexuelle Norm. Das heißt also, die Unterscheidung von Mann und Frau hat eine Normierung, die prinzipiell von zwei Geschlechtern ausgeht und damit auch nur wahrnehmen lässt eine binäre Geschlechtlichkeit. Also sozusagen Grundoptionen haben wir immer nur zwei Geschlechter, weil wir nur darüber sprechen. Man müsste mal sagen, vielleicht auf den Punkt gebracht, dass Butler eine Diskursänderung versucht. Also Kursänderung über eine Diskursänderung. Der Diskurs muss endlich diese binäre Wahrnehmung aufbrechen. Andere geschlechtliche Möglichkeiten sind sprachlich nicht präsent, werden auch nicht dargestellt und sind damit nicht im Blick. Wenn aber diese Konstruktion durchschaut ist, also eine binäre Redeweise, die wir jetzt mal abschaffen, dann verfällt auch die Auffassung vom anderen Geschlecht. Man kann das von der ganzen Konstellation hier einen Radikalkonstruktivismus nennen. Und ich mache das jetzt nochmal deutlich. Erkennen, Sprache und Symbolik werden unmittelbar auf den Körper geschrieben und zwar nicht mehr von der Gruppe, die spricht, sondern das Individuum selber beschreibt seinen Körper. halten Sie das fest, weil daran sich gleich eine Kritik anknüpfen muss, ist es tatsächlich so, dass Kultur über Individuen geschaffen wird? Die Antwort heißt prinzipiell nein, aber bei Butler ist es ein absolut individueller Ansatz. Ich selbst definiere, und zwar gleichgültig, was Sie davon denken, was mein Körper ist. Der Körper gilt als leer, das ist interessant. Er ist Tabula rasa, den ich beschrifte. Im Übrigen kann ich ihn immer wieder überschreiben. Das heißt noch nicht eine Geschlechtsumwandlung, das wäre ja dann eine neue Fixierung. Es spielt gar keine Rolle, was ich nun prinzipiell als Körper mitbringe. Ich kann ihn schlechthin überschreiben. Das heißt, fließende Identität ist genau jenes Modell, von dem her ich morgen ein Mann, übermorgen eine Frau und im dritten Zugriff eigentlich keines von beiden sein will. Das geht übrigens folgerichtig an die Grenzen der Sprache, denn die Sprache tradiert ja unterschwellig Normen, auf jeden Fall eben binäre geschlechtliche Zuweisungen. Insofern sehr auffällig, und ich gebe Ihnen ein gutes Beispiel, ist die Umfärbung von Sprache ein absolutes politisches Ziel. Sprache muss dringend verändert werden, weil Sprache das bisher einfach fixiert. Ich gebe Ihnen einen Beispielsatz, der vor allem in englischsprachigen Ländern mittlerweile kursiert, in Australien sehr intensiv. Der Beispielsatz ist interessant. Anstelle von he und she oder her and his muss tendenziell das genderneutrale they im Plural oder their im Sinne eines Singulars verwendet werden. Also jetzt wird die Sprache natürlich unerhört verschraubt. Der Satz heißt this person. Es bleibt nur noch persons übrig, also nicht subject, auch nicht man or woman. This person carries their bag under their arm. Ist der Beispielsatz für die australischen Ministerien, nach denen die Gesetze umgeschrieben werden. Also diese Person trägt ihre Taschen unter ihren Armen, muss es heißen. Denn im Plural verschwinden die Geschlechtszuweisungen. Übrigens, das geht nur im Englischen. Ich glaube sowieso, interessanterweise ist die Gendertheorie mehr oder minder über das Englische auch tragbar. Im Deutschen geht es sowieso nicht. Es gibt Sprachen, die sich dem überhaupt verweigern. Das ist dann interessant, was man damit macht. Also Grammatik wird aufgebrochen, Grammatik wird ungrammatisch verwendet. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Sprachregelung auch in Europa greift. In Spanien ist es seit der sozialistischen Regierung ja Gesetz und die Schweiz hat es versucht, ist aber abgewiesen worden, anstelle von Vater und Mutter in Geburtsurkunden nur noch Progenitor A und Progenitor B einzutragen. In Schweiz war es der Begriff das Älter, bitte Neutrum, ja, das Älter. Interessanterweise, darf ich mir eine Nebenbemerkung erlauben, gibt es damit nur noch Erzeuger, Progenitor, man kommt ja aus der Sprache nicht raus. Frage, warum gibt es nicht Progenitrix, ja, das würde ich jetzt mal anfragen. Könnt ihr auch Progenitrix A und Progenitrix B eintragen? Also das heißt mit anderen Worten, die Sprache ist sperrig, Sprache ist noch prämodernen Mustern verhaftet, muss deswegen dringend neutralisiert werden. Also das ist ein politisches Ziel, Sprache so zu formen, dass sie eigentlich keine Geschlechtsaussagen mehr macht. Ich möchte noch eine innere Konsequenz zeigen. Warum ist die Gendertheorie dem Geschlecht gegenüber derart abweisend? Weil der Augenblick, wo ein Geschlecht thematisiert wird, Junge oder Mädchen, nach dem Witz, der in der Überschrift steht, weil darin ein rascher Schritt vom Sein zum Sollen vermutet wird. Das heißt, ein biologistischer Fehlschluss. Also ich argumentiere über eine biologische Faktizität plötzlich normativ. Weil ich XX bin, muss ich mich als Frau verhalten. Der biologistische Fehlschluss ist gewissermaßen der Schlüssel, mit dem Butler argumentiert. Die Gegenfrage, ich setze jetzt zu einer Kritik an, ist wichtig. Wird nicht hier ein normativistischer Fehlschluss nun sozusagen schlicht und einfach dagegen gesetzt? Das heißt, Normen werden als willkürlich gesetzt verstanden und damit auch willkürlich wieder abgeschafft. Und die Frage heißt nun, hat denn der Körper von sich aus überhaupt keine Selbstaussage? Bei Butler kennt das Ich keine Fleischwerdung. Übrigens auch bei Jane Flax. Ein unerhört interessanter Satz heißt bei Flax, mein Ich trägt eine Maske und es ist unsicher, ob ich überhaupt ein Ich bin. Also ich trage meinen Körper wie eine Maske, jetzt ist tatsächlich der Personenbegriff im alten Sinne, es ist aber unklar, ob darin überhaupt ein Ich steckt. Der Körper ist Platzhalter des Nichts. Es gibt mich nur, soweit ich mich selbst beschrifte. Ich bin gewissermaßen Hüter einer Tabula rasa, mit der ich verfahren kann. In diesem Sinne liefert Butler eine neue Variante einer extremen Bewusstseinsphilosophie. Es ist eigentlich mein Bewusstsein, das mich macht. Und zwar erstaunlicherweise, ich würde das als letzte Verlängerung von Descartes sehen, ich weiß nicht, ob sie das akzeptieren würde, eine hartnäckige Körper-Geist-Spaltung, die sie eigentlich vorher angreift. Eine Subjektzentriertheit mit Fixierung des Objekts, und zwar in maskulinistischer Trennung zwischen mir selbst als einem Ich, das in irgendeiner Art von Werkzeug steckt, das aber mit mir zunächst mal noch nichts zu tun hat. Das heißt, Butler schaltet in ihrer Epistemologie, also in ihrer hermeneutischen Auslegung, die Ontologie einfach aus, und es bleibt jetzt die Frage, und damit möchte ich in die Kritik weitergehen, woher kommt eigentlich der Wunsch nach Überschreibung? Also was will ich an mir aus welchen Gründen eigentlich überschreiben? Gibt es nicht vage, reale Vorgaben für diesen Wunsch? Also sagt mein Körper eigentlich gar nichts, sodass ich irgendeine Schrift auf ihn drücke? Ist der Leib nicht wenigstens ein Palimpsest? Ein Palimpsest ist ein Dokument, das einmal ausradiert wurde, aber doch immer noch mal durchschimmert. Also schimmert jetzt, ist an mir eigentlich gar nichts, was sich beschreibt. Die Dekonstruktion des Leibes, die Butler macht, gerinnt zur Geste des Imperators, der in fremdes und unkultiviertes Gebiet eindringt und es besetzt. Also ich besetze mich selbst. Ja? Ich habe also eine herrscherliche Attitüde, um mich jetzt zu dem zu machen, was ich sein will. Der Leib ist nun widerstandslos bzw. nichtig als vorgeschlechtlicher Körper erklärt. Und ich darf gerade darauf hinweisen, das ist eine wichtige Differenz, gerade das Deutsche, ich sage nochmal, das Deutsche hat einen Widerstand auch gegen diese Gender-Theorie, weil das Deutsche von der Begrifflichkeit her viel intensiver besetzt ist als das Englische. Wir haben nämlich die Unterscheidung zwischen Leib und Körper. Die gibt es im Englischen nicht. Wir haben den Body oder Living Body, wird dann übersetzt, und in den romanischen Sprachen gibt es ihn leider auch nicht. Also es gibt Le Corps, im Französischen, das Glas ist Le Corps, aber auch mein Leib ist Le Corps. Während Leib im Deutschen natürlich immer schon der lebendige Leib ist, das heißt mich selbst ausdrückt. Oder um mit Plessner zu sprechen, ich habe einen Körper, aber ich bin mein Leib. Also in der deutschen Anthropologie ist das sowieso völlig zwei Dinge. Bei Butler ist es aber nur so, ich habe einen Körper. Ich habe ein Werkzeug, mit dem ich irgendetwas tue. Nochmal, der Leib wird bei Butler nur noch ein vorgeschlechtlicher Körper, der von sich ja gar keine Aussage macht. Ich möchte dazu eine künstlerische Bemerkung noch machen. Fließende Identität ist längst auch als Kunstwerk sichtbar. Das heißt, wir haben in diesem Begriff enorme Sprengwirkungen, ein offener Körperbegriff. In der bildenden Kunst wird die fließende Identität längst benutzt. Ich zitiere mal einige Ausdrücke, das irritierende Spiel mit vertrauten Geschlechterkategorien und Sexualitätsdispositiven. Das ist auch ein schöner Ausdruck. Also nicht, ich habe ein Geschlecht, sondern ich habe ein Sexualitätsdispositiv. Also ich, vielleicht sozusagen eine Neigung zu irgendetwas. Interessanterweise kommen in der bildenden Kunst sehr deutlich Theatermetaphern und Inszenierungsausdrücke. Der Körper wird inszeniert, um überhaupt definiert werden zu können. Er überschreitet damit die Grenze zum Artifiziellen. Körper als Kunstwerk. My body is my art. Der Ausdruck der Französin Orlan ist ein Pseudonym, die in einer Computerüberblendung berühmter Frauen ein ideales Selbstporträt entwickelt hat, immerhin noch Frauen. Sie lässt sich chirurgisch daraufhin verändern, das wird über Video dokumentiert. Video kann man kaufen, das ist dann die Kunst. Indem ich eine andere werden möchte, werde ich selbst. Das ist also genau das, dass ich verschiedene Stadien meiner fließenden Identität dann sozusagen dokumentiere, aber das ist eine offene Serie. Der totale Selbstentwurf lässt sich damit eben auch virtuell weiterziehen. Der Popstar Michael Jackson hatte sich mit Hilfe mehrerer Operationen ein solches transsexuell synthetisches Gesicht schneidern lassen. Das ist gewissermaßen leitend. Also nicht wie ich bin, entwickle ich mich weiter, sondern ich selbst bin der, also man ist nicht nur seines Glückes Schmied, man ist auch seines Körpers Schneider. Das andere lasse ich raus, bis in die Mode hinein ist selbstverständlich. Ich möchte mal die Romanistin Barbara Finken aus München erwähnen, die Mode als Feld für Travestie und Transvestie anspricht. Das ist ja auch schon längst. Man kann in der Mode sozusagen alle Geschlechtsdispositive einspielen. Übrigens gerät natürlich auch das männliche Geschlecht in Konstruktion, in Konstruktzwänge. Auch hier habe ich einen schönen Ausdruck gefunden. Das Ideal der androgynen multiplen Körperlichkeit, der Techno-Pop- und Cyberkultur in dekonstruktivistischen Gender-Theorien verschont niemanden. Also solange sie sich noch nicht gewissermaßen ein neues Gesicht oder eine neue Identität oder eine neue fließende vor allem Identität zugewiesen haben, sind sie natürlich prämodern, ist klar. Interessant ist, dass sich damit aber der Selbstentwurf nicht mehr polarisiert. Natürlich, man kann sagen, ich schneidere mich wie Orlan in eine neue Frau, aber die neue Weiblichkeit polarisiert sich nicht mehr gegenüber der Männlichkeit, sondern sie unterläuft den Gegensatz männlich-weiblich. Das ist wichtig. Also was immer konstruiert wird, es ist nicht im Sinne nun einer klaren Identität als Frau oder ein Mann gedacht, sondern es unterläuft. Das heißt, in diesen Geschlechtsdispositiven wird in der Regel auch das, sozusagen das Gegengeschlecht mit implantiert. Übrigens sichtbar in Schaufensterpuppen, die heute auch schon androgyn gestaltet werden, sehr ausdrücklich. Hohe Backenknochen, männlich, sinnlicher, weiblicher Mund. Konkret im Übrigen, und damit sind wir jetzt an dem Lebensstil als solchen, dass damit ein Ausschöpfen aller sexuellen Möglichkeiten gedacht ist. Natürlich, das Heterosexuelle als die eigentliche Norm spielt die geringste Rolle. Vielmehr sind bisherige Konstruktionen nun freizusetzen. Die sogenannte Zwangsheterosexualität als purer Machtdiskurs, solange es eben zwei Geschlechter gibt, hat eines immer das Übergewicht. Deswegen wird die Zweigeschlechtlichkeit eben gerade als Machtdiskurs abgesetzt, wird nun abgelöst durch verschiedene Möglichkeiten. Bisexualität, Homosexualität, Transsexualität, ich war kürzlich in Wien, bin in eine Trans-Josef-Demonstration geraten, der in der Tat nicht mehr sichtbar, also jedenfalls bei einigen nicht sichtbar war, wohin sie gehören. Übrigens dann ausdrücklich auch Transvestismus, aber auch wachsende Geschlechtsumwandlungen, interessanterweise, ich komme ja aus Erlangen, wo sie häufig gemacht werden, und zwar sowohl psychisch wie physisch. Also ich bin sozusagen im fremden Körper und muss umgearbeitet werden. In dem Sinne greift die Theatermetapher, Geschlechtsleben wird inszeniert, das Ich trägt nur eine jeweilige geschlechtliche Maske oder unterläuft sie überhaupt, auch Androgynität ist eine Maske, die ich haben kann, mit dieser Konsequenz eben, dass die Maske kein Ich verbirgt. Konkret heißt das übrigens, in Berlin gibt es ein Paar, das man einladen kann, es ist ziemlich teuer, es ist eben unbekannt, wer sie sind. Beide haben kurze Haare, tragen Hosen, was ja nichts Besonderes ist, aber man kann einen Abend lang rätseln, wer sie sind. Die Stimmlage beider ist so in der Mitte. Ab und zu hat man den Eindruck, es wären zwei Frauen, es können aber auch zwei Männer sein. Also das Rätseln, diese Irritation ist sozusagen der Spaß des ganzen Abends und man weiß es wirklich nicht. Es gibt Indizes für das eine und für das andere, vielleicht ist es auch ein Mann und eine Frau. Also Auflösung und Neuinstallation des Körpers im Sinne einer fortlaufend zu inszenierenden Identität. Die angebliche Starre des Körpersbegriffs und seine Abgrenzung von der Maschine werden aufgehoben. Auch der Übergang zwischen Körper und Maschine ist ein Thema. Das ist übrigens hochinteressant, weil das natürlich auch, auch medizinisch möglich ist. Zum Teil kann man das spielerisch machen in der Virtualität, kann mich ja heute virtuell, ohne das konkret zu machen, selbstverständlich im Internet präsentieren als irgendjemand, aber natürlich auch real mit Hilfe operativer Veränderung. Ich führe das nicht aus, aber sozusagen die Kooperation meines eigenen Körpers mit einer Maschine wird auch in diesen Diskursen ganz deutlich erörtert. Das heißt, die Verlängerung meiner eigenen Werkzeuglichkeit durch maschinelle Einbauten wird positiv gesehen. Es gibt eine ausdrückliche Theorie darüber, das lasse ich jetzt mal ganz weg. Der Mensch ist seine eigene Software. Also der Körper ist keine Hardware mehr, sondern der Körper ist meine Software. Und die Frage ist, was tue ich damit? Konkret bedeutet das eine neue Praxis, eine Gegennormierung, das habe ich schon gesagt, fasse zusammen. Homosexualität ist klare Ansage. Übrigens, Butler hat 1996 in Berlin inzestuöse Verbindungen auch als Alternative vorgeschlagen, und zwar zwischen Bruder und Schwester. Sie hat den Antigone-Mythos so interpretiert, was meiner Meinung nach nicht drin steht. Sie hat es nicht wiederholt, aber es ist in der Tat, ich kann das nachweisen. Was ist das politische Mittel? Nicht, dass es Spaß macht, auch nicht Befreiung, sondern interessanterweise, um den Staat und die Gesetzgebung zu einer Abschaffung bisheriger Normierungen zu zwingen. Das heißt, die individuelle Geschlechtswahl führt zu einer variablen Geschlechtsbetätigung, in die der Staat nicht hineinzureden hat. Also ich finde den Gedanken ungeheuer interessant. Also sozusagen meine geschlechtliche Ausübung, egal in welcher Form, erlaubt keine Wertung mehr. Also der Staat hat sich völlig herauszuhalten aus meiner Geschlechtsbetätigung. Und das heißt nun aber und im umgekehrten Sinne, dass Geschlechtlichkeit nun als politischer Hebel dient, um ganz bestimmte ethische und juristische Normierungen jetzt auszuschalten. Also ich benutze meine Geschlechtlichkeit als politisches Organon. Ich will den Staat damit ändern. Ich will den Staat zwingen, an dieser Stelle nachzugeben. Nicht ganz uninteressant, dass das kommt immer wieder, aber der erste Vorstoß war ja von der PDS, die es heute nicht mehr gibt, die Linke heißt sie, aber die berühmte Partei der Freiheit, die PDS damals, die schon 2001 in den Bundestag den Antrag eingebracht hat, Geschlechtsbezeichnungen als diskriminierend aus dem Personenausweis zu tilgen. Der Staat soll nicht mehr wissen, wer ist. Diese übrigens Vorstöße werden beständig gemacht. Das wird wahrscheinlich sogar einmal sein. Also dass wir nicht mehr als Frau oder Mann im Personalausweis angegeben werden. Entsprechend gibt es auch den Hinweis, die Empfehlung, Kindern keinen geschlechtsbezogenen Vornamen zu geben. Auch das ist im Englischen viel mehr möglich. Kürzlich ging durch die Presse ein Kind in Kanada, das den Vornamen Storm hat. Und die Eltern, die das mitgeteilt haben, haben den Bekannten auch nicht mitgeteilt, ob das Kind ein Bube oder ein Mädchen ist, sondern das ist jetzt erstmal unbeschriftet. Wollten auch keine Babywäsche, also das ist natürlich jetzt ganz simpel, was sie gesagt haben. Also sie wollten keine Geschenke, die auf ein Bube oder ein Mädchen zielen, sondern man soll das einfach nicht wissen. Vielleicht wird sich das später eben selber mal entscheiden. Ich darf hier eine Kritik anbringen und muss das auch knapp machen, aber dieser Bereich ist also in der Tat sehr fundamental und sehr im Wesentlichen sogar durchdacht. Ich möchte eine Kritik zunächst einmal aus der inneren Selbstwidersprüchlichkeit machen. Was bei Butler auffällt, wenn man nur bei ihr bleibt, heißt, dass sie im Grunde genommen eine Verlängerung einer sehr alteuropäischen Idee ist, ich sage das nochmal, einer Geist- und Körperspaltung. Die ist sozusagen in eine extreme Position hochgetrieben. In dem Sinne ist sie nichts Neues. Ein wichtiger Einwand, der von einer anderen Frau kommt, nämlich Sheila Ben Habib. Sie ist keine Araberin, sie ist in Istanbul geborene Jüdin und übrigens Schülerin von Habermas, die in Frankfurt studiert hat, auch ausgezeichnet Deutsch spricht. Sheila Ben Habib hat darauf hingewiesen, dass damit die Frauenbewegung endgültig ihr Subjekt verloren hat. Mit anderen Worten, wir haben nur noch atomistische Individuen, die heute so oder morgen anders und übermorgen wieder anders sind. Das heißt, der Staat kann hier keinen Zugriff mehr auf Individuen ausüben, weil er sie nicht mehr kategorisieren kann. Dass es keine Frauenpolitik gibt, ist dann mit auch klar, oder keine Männerpolitik. Sheila Ben Habib hat jetzt genau im Hinblick auf die Frage nach der politischen Bedeutung ausdrücklich gesagt, dass aber atomare oder atomistische Auflösung eines Staates im Grunde genommen ein völliges Chaos darstellt. Also die Nichtfassbarkeit von Individuen, die Zerstörung von Subjekten, die gewissermaßen über Rollenspiele noch agieren, heißt eigentlich die Ausschaltung politischer Ordnungssysteme. Natürlich sowieso auch juristischer oder in der Konsequenz. Das ist eine Konsequenz, die man in der Tat beachten muss. Ich habe angedeutet, dass auch die Frage nach dem biologistischen Fehlschluss eigentlich nochmal gegengefragt werden muss. Wir haben im Grunde einen normativistischen Fehlschluss. Das heißt, Normen werden nach Bedürfnis gesetzt, wieder aufgehoben und das zu lösende Problem bleibt darunter völlig verborgen. Also das ist auch wirklich ein Einwand. Der Augenblick, wo man solche Fehlschlüsse propagiert, hier ist ein extremer Fehlschluss. Das heißt, Normen dürfen überhaupt nicht mehr gesetzt werden oder wenn sie gesetzt werden, sind sie spielerisch gesetzt und dann verschwinden sie auch wieder. Das heißt, sie haben überhaupt kein Fundamentum in re. Es gibt nichts, worauf sie sich noch beziehen, sondern es ist heute opportun, dieses oder jenes zu sein, wobei eben genau auch das Thema Frau sein oder Mann sein eigentlich im Grunde genommen nicht interessiert. Im Ganzen läuft es auf eine Verschleifung von Geschlecht hinaus, also bestenfalls noch auf eine Androgyne, wie man es nennt, Nauting, also ein Navigieren zwischen den Geschlechtern. Ich möchte einfach aufgrund der Notwendigkeit, das zu kombinieren und jetzt auch endlich zum Schluss zu kommen, die Unterscheidung machen und damit auch eine religionsphilosophische Kritik anbringen. Was ist nun eigentlich mit jenen Gender-Agenda oder mit jener Gender-Mainstreaming, das wir ja auch bis vor kurzem übrigens im Ministerium von Frau von der Leyen hatten, sie hat es mittlerweile aber herausgenommen. Das Wort Mainstream, das Wort Gender ist nicht mehr da, sondern sie nennt es Geschlechtergerechtigkeit, was ja wunderbar ist. Also Geschlechtergerechtigkeit als Ausdruck, dem man ja sofort zustimmen kann. Damit möchte ich zunächst mal den harten und den weichen Kern oder den harten Kern und die weiche Schale voneinander trennen. Auch viele Frauenverbände, katholische wie evangelische, haben heute Gender auf ihrer Agenda. Das heißt, sie kennen den harten Kern nicht oder glauben wenigstens, ihn praktisch nutzen zu können und die Suppe nicht so heiß zu essen, wie sie gekocht wird. Der weiche Genderbegriff wird in der Tat heute mit Geschlechtergerechtigkeit wiedergegeben und heißt konkret, ich habe das auch an der TU Dresden erlebt, welche Projekte immer entwickelt werden, sei das, dass ein neuer Park in einer Stadt gebaut wird, sei es, dass es Parkplätze in einem neuen Parkhaus gibt, sei es überhaupt, dass man Anträge auf ganz bestimmte Tagungen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, DFG, stellen muss. Im Übrigen, in all diesen Dingen muss eine Form von Gendering enthalten sein. Und zwar im Sinne auf Geschlechtergerechtigkeit. Das ist auf den ersten Blick vollständig etwas anderes. Ich mache das mal im Park klar, weil ich an der Universität in Dresden einen Architekten kennengelernt habe, der gerade einen gendergerechten Park entwerfen musste. Und im Grunde genommen ist es fast lustig, deswegen erzähle ich Ihnen das. Das heißt, was macht einen Park gendergerecht? Wir gehen mal von den Negativitäten aus. Frauen werden in der Regel am Abend hinter hohen Büschen vergewaltigt. Das heißt, es muss im Park eine Abteilung geben, in dem Frauen auch am Abend, und zwar nicht hinter hohen Büschen, sondern hinter niedrigen Büschen spazieren gehen. Das ist jetzt zunächst mal gendergerecht. Sie sehen aber, dass hier natürlich der klassische Begriff von Frau absolut nochmal da ist. Andererseits lieben Männer hohe Büsche, also weniger jetzt der Vergewaltigung wegen, sondern vielleicht auch aus natürlichen Bedürfnissen. Also müssen auch hohe Büsche im Park sein, dann ist auch diese Abteilung bedient. Ich erzähle es mal, weil es wirklich fast läppisch ist. Ja? Das heißt, der ganze Entwurf muss nun so zugestützt werden, dass es sowohl für die einen wie für die anderen eine Form gibt, in der sie sich einigermaßen einfinden. Und in dem Sinne ist es natürlich zunächst einmal absolut widersprüchlich, weil offenbar gibt es doch nochmal Männer oder doch mal Frauen. Aber täuschen Sie sich nicht zu früh. Das heißt, Mann und Frau sein wird auch in der weichen Gender-Agenda nicht über die biologische Geschlechtlichkeit bestimmt. Sondern ich persönlich könnte in eine Abteilung der hohen Büsche gehen. Sollte ich aufgehalten werden, könnte ich sagen, ich fühle mich heute als Mann. Das ist völlig zulässig. Ich darf das in die Überlegung kleiden, die mein Mann immer sagt. Er geht nämlich in der Regel auf einen Frauenparkplatz, ist schon ein bisschen älter und will nah am Aufzug sein. Ist einmal aufgehalten worden, wie er sich das erfrecht, dann hat er gesagt, ich fühle mich heute als Frau. Und klapp hat der Parkwächter also zugemacht und Feierabend. Das heißt, interessanterweise, es ist natürlich lustig, aber es enthält das eigentliche Problem. Das heißt, auch in diesen weichen Gender-Theorien ist eigentlich das Thema Geschlecht, also meine Seinshaftigkeit, meine Verfasstheit, eigentlich eben gerade kein Problem. Sondern ich kann immer wieder sagen, es gibt Frauen und Männer, aber nicht im Sinne einer Naturbestimmtheit, von Naturrecht sowieso keine Rede, sondern im Sinne einer Selbstzuschreibung. Und in dem Sinne bedienen wir heute in der Gendergerechtigkeit selbst zugeschriebene Geschlechter. Ich komme zum Schluss nochmal die Frage. Der Gedanke, und ich mache das jetzt nochmal religionsphilosophisch und möchte das zusammenfassen. Der Kern des Richtigen, der in dieser Idee ist, der Gedanke der Selbstgestaltung des Menschen und der Selbstauslegung des Menschen ist an sich gesehen weder sachlich falsch noch moralisch böse. Das heißt, selbstverständlich sind wir Kulturwesen, selbstverständlich transportiert Sprache Normierung, selbstverständlich ist Kultur immer erneut anzufragen und auch natürlich neu zu gestalten. Dazu kann man es viel ins Feld führen. Unter allen anderen Lebewesen ist der Mensch tatsächlich in dieser Sonderstellung, dass er nicht einfach hin nur gewissermaßen in seiner Umwelt lebt, das haben wir ja längst erarbeitet, vielmehr in der Instinktarmut und in der Unbehaustheit, in der er sich in der Welt findet, etwas hat, wie ein, nicht etwas hat, sondern einen Freiheitsraum hat, den er wirklich gestalten muss. Und dazu dient auch an allererster Stelle selbstverständlich die Gestaltung des Geschlechtes. Wir sind nicht einfach ein Geschlechtswesen. Wäre blödsinnig, das zu behaupten. Aber Geschlecht gehört gestaltet, und das ist genau der Punkt. Ich kann nur etwas gestalten, was es gibt. Und das ist der Unterschied. Das heißt, ich kann nicht einfach etwas beschriften im Sinne einer Tabula rasa, zu der es überhaupt kein Datum gibt. Also das Problem, das mir Butler aufmacht, scheint mir darin zu bestehen, dass sie zwischen Datum und Faktum überhaupt keinen Unterschied macht. Es gibt nur noch ein Faktum, ich mache mich zu dem, was ich sein will. Also normativistisch. Gibt es kein Datum in mir, in der Weise, dass ich mich vorfinde? Hat mein Leib keine Selbstaussage? Das ist jetzt doch wirklich eine Frage. Und damit sind wir bei den entscheidenden zwei blinden Flecken, die übrigens auch feministisch eingewendet werden. Zwei blinde Flecken in dieser Betrachtung. Das zweifache Geschlecht hat nämlich zweierlei Selbstaussagen, auf der einen Seite im Erotischen. Wir haben im Erotischen prinzipiell nur ein Schloss-Schlüssel-Prinzip. Sonst gelingt nämlich Erotik nicht. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht übersetzen. Das heißt, es ist sinnlos, zwei Schlösser aufeinander zu setzen und auch sinnlos, zwei Schlüssel miteinander zu kombinieren. Selbst in Beziehungen, die aus der klassischen Zweigeschlechtlichkeit herausgehen, wird das Schloss-Schlüssel-Prinzip nachgebaut, weil es sonst keine Erfüllung gibt. Das heißt, auch in geschlechtlichen Beziehungen, in denen zwei gleiche Menschen aufeinandertreffen, übernimmt einer die Position des Schlüssels und der andere die Position des Schlosses. Das heißt, selbstverständlich hat der Leib von sich her zunächst mal eine Selbstaussage. In Erotizis ist es ein Unterschied, ob ein Leib im Eindringen oder im Annehmen gestaltet ist. Und das ist etwas, was ich in sämtlichen sexuellen Spielarten genauso entweder nachbauen muss oder herstellen muss, damit es überhaupt gelingt. Der zweite blinde Fleck, selbstverständlich die Generativität. Nach wie vor sind Kinder ein Ergebnis biologischen Prozesses und nicht einer Konstruktion. Der Einwand, dass sie technisch hergestellt werden, ist gar keiner, denn die Technik tut nichts anderes, als die biologische Herstellung als solche zu kopieren. Also Kinder sind nicht Prozess eines Diskurses, sondern sind Prozess einer Biologie, die selbstverständlich dann wieder interpretiert werden kann. Aber sie sind zunächst einmal nicht Ergebnis eines Diskurses. Das heißt, ich fasse zusammen und damit, glaube ich, können wir auch in die Diskussion gehen. Geschlechtlichkeit ist in der Tat zu kultivieren. Aber sie ist als naturhafte Vorgabe zu kultivieren. Was könnte ich denn sonst gestalten? Ich gestalte ja nicht aus dem Nichts. Natur und Kultur sind die zwei einander zugeordneten Positionen, die wir in der Geschlechtlichkeit berücksichtigen. Die erotische Erfüllung im anderen und die generative Erfüllung im Kind setzen in der Tat zwei Geschlechter voraus und beides ist auch zu kultivieren. In diesem Sinne ist die Natur nicht einfach hin nicht vorhanden, sondern sie ist vorhanden und muss in diesem Sinne auch gestaltet werden. Ich schließe mit der Behauptung, dass wir weder die Vergötterung des Geschlechtes als eine Kultivierung haben können, also die reine Vergötterung der Sexualität oder des Selbstgenusses, auf der einen Seite der egozentrische Ich-Genuss, den anderen als werkzeugliches Gegenüber braucht, aber auch nicht das Aufeinandertreffen zweier Maschinen in ihrer Maschinenreaktion, das ist übrigens auch ein Vorschlag, der längst auch schon auf dem Tisch ist. Ich bräuchte noch nicht einmal in meiner sexuellen Betätigung einen Menschen gegenüber, sondern ich könnte mir auch eine Maschine nehmen. Da ich selbst Maschine bin, spricht eigentlich nichts dagegen. Vielmehr ist die Frage, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, ist der Leib nicht mehr als Körper? Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Ist der Leib Träger der Personalität? Das ist genau das Problem. Ist der Leib Träger einer Personalität, die auch identisch bleibt, selbst durch alle Wechsel, selbst durch alle Interpretationsmuster, die ich vollziehe? Und jetzt intersubjektiv, das heißt auch politisch gedacht, ist das Individuum in seiner Personalität, das heißt auch in seiner Kontinuität, nicht Träger aller Beziehungen zur Welt, zu den Menschen, zum anderen Geschlecht, zu Gott. Und in dem Sinne, in der Tat nur der letzte Satz, um das abzuschließen, was wir heute notwendig haben, ist ein nachdenklicher Horizont. Ein nachdenklicher Horizont verwirklichter Leiblichkeit, das heißt eben kultivierter Leiblichkeit. Aber einer Leiblichkeit, die auf Relation hingebaut ist, das heißt auf eine Relation zu einer anderen Leiblichkeit, aber eine Relation, die nicht einfach hier nur mit der Geste des Imperators, mit der Geste des Besetzers auf sich selbst und auch auf den anderen zugreift, sondern außerhalb von Fakten, die ja auch da sind, sich selbst auch als Datum anerkennt. Ich habe in meinem Geschlecht auch eine Vorgabe. Ich bin mir selbst auch Gabe. Ich bin mir auch gegeben. Deswegen halte ich in diesem Sinne auch die Relationen, übrigens die Hermeneutik auch der Religion, für dringend erforderlich. Sofern wir einen Menschen heute konstruieren, der nicht mehr als Datum, sondern nur noch als selbstgemacht oder Faktum sich selbst versteht, ist dieser Horizont verschlossen. Aber wenn ich mich selber als Datum, als Gabe begreife, im Gabehorizont sehe, dann heißt das, dass mein Geschlecht nicht einfach hin meinem Selbstentwurf unterliegt, sondern eine Form meiner Selbstaneignung bedeutet, positiv gesehen. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören.